Dass Sie mich hier und heute im Auf-1-Studio sehen können, ist seit letzter Woche keine Selbstverständlichkeit mehr. Nachdem 8 unbescholtene deutsche Staatsbürger an ihrer Ausreise aus Deutschland zu einer Konferenz nach Mailand gehindert wurden, müssen system- und regierungskritische Menschen fortan stets damit rechnen, dass sie sich nicht mehr grenzüberschreitend, frei und ungehindert bewegen können. Darüber hinaus tauchen deutsche Journalisten auf EU-Sanktionslisten auf und in Österreich wird einer der populärsten Aufklärerinnen das Konto gekündigt. Es versteht sich von selbst, dass wir darüber sprechen müssen und das tun wir mit einer Juristin, die seit vielen Jahren zu ihren beliebtesten Aufklärerinnen zählt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thomas Eglinski auf 1. Es war Donnerstag, der 15.05., als sich 8 Mitglieder der identitären Bewegung auf den Weg machten, um nach Mailand zu reisen. Doch ihre Reise wurde am Flughafen München jäh gestoppt. Beamte der Bundespolizei hielten ihnen ein Ausreiseverbot unter die Nase und verweigerten ihnen den Flug in die italienische Metropole, in der eine Konferenz mit dem Titel Remigration Summit stattfinden sollte. Die Gruppe wurde nach eigenen Angaben gewaltsam abgeführt und über einen Zeitraum von 8 Stunden festgehalten. Die Bundespolizei München hatte die freiheitseinschränkende Maßnahme angeblich damit begründet, eine erhebliche Gefahr der Ansehensschädigung der Bundesrepublik abwenden zu wollen. Auch der durch den Rechtsanwalt Dubravko Mandic eingereichte Eilantrag beim Verwaltungsgericht in München wurde negativ beschieden. Doch auch davon ließ sich die Gruppe nicht beeindrucken und reiste auf anderem Weg nach Mailand. Nach ihrer Rückkehr, erneut war der Tatort der Münchner Flughafen, wurde sie jedoch von Polizisten und Maschinenpistolen in Empfang und in Gewahrsam genommen. Den Reisenden droht nun ein empfindliches Bußgeld und eine mögliche Gefängnisstrafe von bis zu 1 Jahr. Ist das die neue Normalität? Wird ein solches Vorgehen nunmehr zum Standard? Und vor allem, ist diese Vorgehensweise rechtens? Dies und mehr fragen wir heute eine Juristin, die Sie, liebe Zuschauer, alle kennen und schätzen. Liebe Frau Barner, herzlichen Dank, dass Sie sich für unsere Zuschauer die Zeit nehmen und uns aus der Sicht einer Juristin den mehr als fragwürdigen Vorgang erläutern. Ich grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Eglinski, für Sie immer gerne.
Wohl wissend, Frau Barner, dass Ihre große Expertise im Medizinrecht liegt, bin ich mir sicher, dass Sie auch zu den in der vergangenen Woche verhängten Ausreiseverboten der 8 deutschen Mitglieder der identitären Bewegung eine klare Meinung vertreten. Ist ein solches Verbot gegen bis dato unbescholtene Bürger rechtens?
Naja, also als Juristin würde ich jetzt nicht sofort in die große Empörung mit einfallen, sondern ein Blick ins Gesetz schadet nie. Und da kommen wir zum Passgesetz und wir kommen zum Personalausweisgesetz und sehen dort, dass es also grundsätzlich schon Rechtsgrundlagen gibt, die es gestatten, einem Deutschen die Ausreise zu untersagen. Und wenn das geschieht, dann sogar mit Sofortvollzug. Das heißt, wenn ich so konfrontiert werde, wie jetzt die 8 jungen Leute, die, glaube ich, nach Mailand zu einem Kongress fliegen wollten, es wird ihnen untersagt, dann können sie nicht einfach Widerspruch einlegen. Das wäre gegen einen solchen Verwaltungsakt erst einmal der übliche Vorgang. Und bis darüber entschieden ist, könnten sie doch ausreisen. Nein, das Gesetz sieht sofort vor, oder sieht vor, dass ein solches Ausreiseverbot mit Sofortvollzug angeordnet wird. Das bedeutet für die Betroffenen, sie müssen jetzt gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Sie müssen mit einem Eilverfahren die Rechtmäßigkeit prüfen lassen. Es wurde ihnen die Ausreise aus Deutschland zu Recht verboten. Und dann schauen wir eben und sehen, es gibt eine Rechtsgrundlage, das ist der Paragraph 10 Passgesetz, Untersagung der Ausreise. und auch ein Verweis aus dem Personalausweisgesetz. Wir brauchen alle einen Pass, wir brauchen auch einen Personalausweis, aber es reicht mit dem Personalausweis sozusagen jedenfalls hier in der EU zu reisen. Und das verweist auch auf das Passgesetz. Und die erlauben unter den Voraussetzungen einer weiteren Vorschrift, Paragraph 7, die Ausreise zu untersagen. Und dann schauen wir mal, unter den gleichen Voraussetzungen könnte auch ein Pass versagt werden. Jetzt schauen wir mal, was da so drinsteht in dem Paragraphen 7 Passgesetz. Der ist ja Behörde gestattet, tatsächlich den jungen Leuten die Ausreise aus Deutschland zu unterbinden, zu untersagen. Es braucht, und da gibt es 12 Unterpunkte, die ich kurz dann auch mal zusammenfasse. Punkt 1, und darauf wurde das gestützt, wenn bestimmte Tatsachen die Annahme begründen, dass jetzt hier der Ausreisewillige die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet.
Wow.
So, das ist jetzt natürlich wieder so ein unbestimmter, undefinierter Begriff. Und unter den kann ich alles natürlich subsumieren, so nennen das die Juristen. Wollen wir es mal übertreiben und ein bisschen in die Zukunft gucken? Da schauen wir ja auch gleich nochmal sowieso drauf. Es könnte auch darunter subsumiert werden, dass wenn ich nicht getestet bin oder nicht geimpft, gegen Vogelgrippe, Schweinegrippe, Covid, was auch immer hier dem Staat so einfällt, Masern, ist ja jetzt hier eine Pflichtimpfung, dass ich damit die äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährde, ja, weil ich als Nicht-Geimpfte vielleicht ein Killervirus bin. Also, was ich sagen will, man kann unter diesen unbestimmten Begriff alles subsumieren und das haben sie auch getan. Wenn wir aber die weiteren Vorschriften, die weiteren Punkte, das sind hier eben verschiedene Punkte, mal so anschauen, dann muss es doch so ein bisschen mehr Butter bei die Fische geben, ja, zum Beispiel. Ausreise kann verweigert werden, wenn ich mich durch die Ausreise einer Strafverfolgung oder Strafvollstreckung oder einer Freiheitsstrafe entziehen will, wenn ich mit Drogen handeln will, wenn ich mich den steuerlichen Pflichten entziehen will, ja, der gesetzlichen Unterhaltspflicht, auch das muss dann aber alles festgestellt werden, wer sich unbefugt zum Wehrdienst außerhalb der Bundeswehr verpflichten will und wer hier, und das ist meines Erachtens, die habe ich eigentlich ausdrucken wollen, die Schwere, das ist ein wichtiger Punkt, der Punkt 10, Paragraph 89a Strafgesetzbuch, wer eine schwere staatsgefährdende Straftat vornehmen will.
Ja, und Frau Barner, das ist doch alles nicht gegeben bei diesen Leuten. Ich meine, Sie zitieren jetzt hier Gesetzbücher. Und ja, Sie haben das sehr wohl zum Ausdruck gebracht, dass man alles subsumieren kann. Aber das bringt mich doch sofort zu meiner nächsten Frage. Wie können wir uns denn vor so einem Verbot schützen und was man konkret unternehmen kann, wenn man an der Ausreise gehindert wird?
Naja, wir sehen, dass da und dort solche Verbote, wie ja umgekehrt das Einreiseverbot von Thomas Röber und Alina Lipp, genauso drastisch und wirklich vergleichbar sind. Sie haben andere Rechtsgrundlagen. Wie man das offensichtlich testet und was man dagegen tun kann und tun sollte, ist genau das, was wir hier tun, es an die Öffentlichkeit bringen, sich darüber auch tatsächlich zu empören, was wir als erstes nicht tun als Juristen, sondern erstmal reingucken, aber dann, wie sie zutreffend feststellen, sagen, nanu, was wollten denn die 8 jungen Menschen? Die wollten an einem Kongress teilnehmen im Ausland zu einer Haltung, die offensichtlich dem Staat nicht gefällt. Aber wollten sie, wir sind ja noch nicht fertig, auch hier gibt's sexueller Missbrauch, es geplanter Vergewaltigung mit Todesfolge, Verstümmelung weiblicher Genitalien. Also all das sind Ausreisegründe und eben vor allem die schwere gefährdende Straftat. Da muss also wirklich auch schon ganz viel passieren mit Schusswaffen, mit Todesplanungen und so weiter. Und in der Tat, im Vergleich mit den anderen Vorschriften sehen wir, dass hier die Behauptung, die innere oder äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland würden gefährdet, sehr an den Haaren herbeigezogen scheint. Und es wird sicherlich auch noch eine Rechtsprüfung geben, weil der Verstoß gegen ein Ausreiseverbot ist tatsächlich sanktioniert. Und zwar gilt es als eine Straftat sogar. Er kann mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. Wer hier, und das betrifft eben eine solche Verfügung, dagegen verstößt. Das bedeutet aber nicht, dass ich irgendwie alles Mögliche behaupten kann und dann ins Gefängnis stecken kann, sondern jetzt im Rahmen eines zu erwartenden Ermittlungsverfahrens müssen jetzt Juristen und Anwälte hier argumentieren und sagen, Moment mal, das müsst ihr uns etwas näher erläutern, welche Gefahr durch eine dem Staat offensichtlich unliebsame Meinung. Ich würde aber denken, die bestehen möglicherweise einfach nur darauf, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Ein Blick in das umfangreiche Aufenthaltsgesetz oder in das Asylgesetz könnte ja durchaus belegen, dass in dieser Zeit, in den letzten Jahren, der Staat selbst diese Gesetze nicht eingehalten hat. Es könnte auch sein, dass die jungen Leute sagen, also hier, wir dürfen Dinge nicht tun, die vielleicht anderen Ausländern gestattet ist. Das kann nicht sein in unserem Land. Das ist wie wenn ich Freunde einlade, würde ich meine Eltern, hätte ich die auch irgendwie angepfiffen, wenn ich gesagt hätte, meine Freunde dürfen mehr als ich darf. Das macht man mal kurz für gastfreundschaftlichen Gründen, aber das kann nicht sein, dass man die eigenen Kinder oder die eigenen Bürger möglicherweise schärfer verfolgt, strenger bestraft.
Also das Verfahren wird ja dann tatsächlich auch mal irgendwann entschieden werden und möglicherweise bekommen die jungen Menschen dann auch Recht. Dann ist zwar die Veranstaltung schon rum, ich meine, die waren ja dennoch da, aber es gilt abzuwarten, wie es dann anschließend weitergeht. Aber beobachtet man das politische Geschehen, Frau Barner, und die immer destruktiver werdenden Gesetze, werden ja mehr und mehr Freiheitseinschränkungen sichtbar. Befindet sich Deutschland Ihrer Meinung nach auf dem direkten Weg zu einem totalitären Staat?
Deutschland befindet sich definitiv auf einem sehr beunruhigenden Weg. Ich selbst wurde ja durch meine Kritik im Jahr 2020 im April kam ich auch auf die Liste des Verfassungsschutzes als politisch motivierte Straftäterin. Einzig und allein, weil ich als Juristin einen Blick in das Infektionsschutzgesetz geworfen habe und gesagt habe, der Lockdown, damals noch Shutdown, ist der größte Rechtsskandal in der Bundesrepublik Deutschland. Also eine Meinungsäußerung macht mich also nach 25 Jahren, heute bin ich 30 Jahre tätig, mit 5 Fachbüchern bundesweit soweit geschätzt, gewertschätzt von der Anwaltskammer als die Medizinrechtlerin immer wieder empfohlen, macht mich also plötzlich zu einer politisch motivierten Straftäterin. Und das ist für mich überhaupt nicht vereinbar mit dem, was ich im Studium gelernt habe, was ich 25 Jahre als Juristin, als Anwältin durchgesetzt geglaubt habe. Es hat mein Glauben in einen demokratischen Rechtsstaat zu tief erschüttert. Und Deutschland ist auf einem sehr bedenklichen Weg. Europa ist auf einem bedenklichen Weg. Es ist nicht Deutschland allein, denn Deutschland ist vermutlich das Zugpferd für Europa. Aber wir haben seit vielen Jahren, müssen wir eben einfach auch die Entwicklung in Europa beobachten, die wir nicht mitkriegen. Wir sehen, selbst als Juristen werden wir konfrontiert mit umfangreichen EU-Verordnungen ständig neu. Man kann es gar nicht als kleiner Anwalt, kleine Anwältin, kann man das gar nicht mitverfolgen. Und das ist jahrzehntelange Lobbyarbeit von großen, einflussreichen Konzernen, Stiftungen, die mit großen, wirklich mächtigen Kanzleien aus USA, aus England, die hier auch seit etwa 30 Jahren niedergelassen sind, diese ganzen Vorschriften entwickeln und so hintenrum kurz über Nacht durchsetzen. Aber wenn ich mir allein rund um Gesundheit, und das hat uns ja die letzten 5 Jahre am meisten betroffen, anschaue, dann kann ich nur sagen, in der EU sieht es schon sehr viel schlimmer aus, als die WHO es plant. Wir haben in der EU schon all diese Beschränkungen, gegen die wir in Sachen WHO kämpfen. Deutschland ist nicht auf einem guten Weg. Deutschland scheint Überwachung, Kontrolle, angebliche Sicherheit deutlich höher zu stellen als Freiheit, als die Rechte, die uns als Freiheitsgrundrechte im Grundgesetz Artikel 1 bis 19 verkauft werden. Heute muss ich leider sagen, verkauft werden. Wer mich verfolgt, weiß, dass ich seit einigen Monaten einfach auch von Vortäuschung von Rechtsstaatlichkeit spreche. Und ich sehe es jeden Tag bestätigt und es betrübt mich sehr.
Frau Barner, Sie haben die WHO angesprochen. Das ist Ihr Spezialgebiet, die Weltgesundheitsbehörde und insbesondere der Pandemievertrag. Dieser wurde am vergangenen Dienstag bei der 78. Weltgesundheitskonferenz von den Mitgliedstaaten abgesegnet. Was sind denn Ihrer Meinung nach die möglichen Folgen dieses Paktes, beziehungsweise droht jetzt unmittelbare Gefahr?
Also unmittelbar droht keine Gefahr. Schon der Abstimmungsvorgang ist überprüfungswürdig. Abgestimmt wird neuerdings durch Schweigen. Also wer nicht protestiert, wer nicht die Hand hebt, stimmt zu. Ob das so vorgesehen ist, da habe ich meine großen Zweifel. Ob auch sonst Fristen eingehalten wurden. 6 Monatsfrist zur Vorlage dieser letzten Version. Das halte ich auch für höchst fraglich. Aber die Vorgehensweise ist ähnlich wie schon vor einem Jahr bei den IGV, Internationalen Gesundheitsvorschriften, International Health Regulations. Wir haben ja 2 Rechtspakete, die Überarbeitung und deutliche Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften, die letztes Jahr schon in Genf beschlossen worden sein sollen und gegen die man jetzt als Staat aktiv dagegen vorgehen muss. Man muss als Staat sagen, ich nicht, ich trete aus, ich nehme das nicht an. Dafür gibt es eine Frist, eine 12-Monats-Frist. Die würde für Deutschland Mitte Juli in knapp 2 Monaten auslaufen. Und da Deutschland Treiber des Pandemievertrages ist und damit auch Treiber der IGV, wird Deutschland alles tun, nur nicht aus diese IGV kündigen, Opt-out wählen, sondern das gerne und brav umsetzen, weil es natürlich profitiert in vielerlei Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht, rund um Daten und rund um Pharma und rund um Pandemieprodukte. Jetzt, aktuell ein Jahr später, das hat letztes Jahr nicht geklappt, wir waren damals in Genf, einige internationale Anwälte hatten eine Pressekonferenz gemacht. Dieses Jahr wurde tatsächlich angeblich der Pandemievertrag beschlossen. Unmittelbare Gefahr droht hierdurch deswegen nicht, weil es erst 60, als Voraussetzung 60 Staaten braucht. USA ist ja ausgetreten und hat ja aufgefordert, die anderen Länder es gleich zu tun. Es braucht 60 Staaten von immerhin jetzt, ich würde sagen 190, 193 Mitgliedstaaten noch in der WHO, die diesen Vertrag ausdrücklich ratifizieren. Dafür haben sie 18 Monate Zeit. Also selbst wenn Deutschland morgen hingeht und unterschreibt, fehlen noch 59 Staaten. Und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass, wenn 60 Unterschriften vorliegen, dass für diese 60 Mitgliedstaaten der WHO-Vertrag in Kraft tritt. Wer nicht beitritt, wird auch nicht gebunden. Und der tut auch gut daran, denn offensichtlich soll eine Gesellschaft, ein Staat, ein Sozialstaat aus seinem Bruttoinlandsprodukt neben in Deutschland Gelder für Rüstung, jetzt noch Gelder für die Verhütung von Pandemien ausgeben. Ich schätze die im großen Milliardenbereich. Was bedeutet das? Behauptet der WHO-Generaldirektor eine Pups-Pandemie, also der Regenwurm in Brasilien pupst. Es könnte eine Pups-Pandemie geben, aber wir haben Gott sei Dank einen Pups-Impfstoff. Der muss aber jetzt ausgerufen werden, die Pups-Pandemie, und der Impfstoff ist dann zu verteilen. All das könnte der Generaldirektor tun und dann wären wir erneut gebunden. Wir kennen das Spiel schon mit Corona. Das war der Testballon für das, was sie aber tatsächlich mit dem Pandemievertrag dauerhaft planen. Und die Gefahr ist, Gelder, Kontrolle, auch hier zurück zu unseren Jungs da und Mädels in Mailand. Ich darf nicht mehr ausreisen, weil ich mich gegen die brasilianische Vogelpups-Pandemie nicht geimpft habe. und also vielleicht eine Gefahr für die innere und äußere Sicherheit darstellen. Da geht's hin mit dem Pandemievertrag. Und der ist unerfreulich. Sie haben recht, ich habe hierzu dieses Buch geschrieben und es ist aktuell, es hat sich nichts geändert. Es ist vielleicht heute noch nicht gezogen, aber Sie werden es in ein, zwei Jahren ziehen. Und wer die medizinrechtliche Literatur und Ärzteblatt und so und auch EU verfolgt, wird sehen, dass Sie mit dem Pandemie, Sie versuchen es immer mal. Mal ist es die Vogelgrippe, mal sind es die Affenpocken, mal ist es die Influenza. Sie versuchen immer mal wieder irgendwie zu behaupten, oh, ist ganz schlimm, sind schon wieder 10 Masernfälle aufgetaucht. Auch so ein schönes Beispiel.
Die Anwältin Beate Barner kennen wir als Kämpferin, als eine Frau, die sich mutig und unaufhaltbar für die Freiheit und die Menschen einsetzt und zumeist auch gut gelaunt. Habe ich Ihnen schon mal gesagt, dass ich lachen liebe. Doch, Frau Barner, wie geht es Ihnen heute nach mehr als 5 Jahren harter und intensiver Aufklärungsarbeit? Und ich stelle diese Frage auch, weil Ihr guter Freund, der Rechtsanwalt Philipp Kruse, hingeschmissen und gesagt hat, es ist jetzt an den Menschen, sich für ihre Freiheit einzusetzen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass er das fordert, denn wir können nicht immer die gleichen 5 Leute den schweren Karren ziehen, den Dreck versuchen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Wahrscheinlich dann auch noch so, es gibt ja auch viele anspruchsvolle Menschen, so, Frau Barner, warum machen Sie jetzt nicht hier eine Klage und da eine Klage? Und das kennt Philipp Kruse auch. Wir kennen es, da reagiere ich inzwischen sehr kühl und klar und lass mich davon aber nicht auch belasten. Es gibt diese Anforderungen, die Menschen müssen in der Tat das nächste Mal bei der nächsten behaupteten Pandemie nicht besser vorbereitet sein, sondern erneut sagen, pass mal auf, hier bei mir im Umfeld ist keiner gestorben. Erzähl mir keine Märchengeschichten und steck dir deine Impfung irgendwo sonst wohin. Wenn die Menschen das nicht sagen, sondern erneut die Impfpässe fälschen, ja, das neue Modedelikt, da haben wir ein Problem. Mir geht es gut. Ich sag immer, ich kämpfe weiter, solange man mich lässt, aber die Entwicklung ist unerfreulich. Ich rechne durchaus auch damit, dass man aus fadenscheinigen Gründen auch uns Anwälte als nächste Stufe, zuerst waren ja die Ärzte. Man hat den Ärzten ja letztendlich abtrainiert, etwas, was das Gesetz ausdrücklich vorgesehen hat, damals Maskenatteste, Impfunfähigkeitsbescheinigungen in Sachen Corona. Das Gleiche haben wir heute mit der Impfunfähigkeitsbescheinigung in Sachen Masern. Auch diese Ärzte werden verfolgt, wenn sie sich erfrechen, etwas, was der Gesetzgeber vorsieht, auch tatsächlich zu tun. Und man trainiert also den Ärzten und vielleicht dann später auch den Anwälten, die dagegen kämpfen, oftmals durchaus erfolgreich. Jetzt in diesen Masern-Bußgeldgeschichten, das ist jetzt sozusagen das neue Modedelikt und Bußgelder und Kontraindikationsatteste. Man konditioniert die Ärzte, vielleicht jetzt aber auch die Anwälte. Ich rechne also durchaus nicht mit einer friedlichen Tätigkeit die nächsten 10 Jahre, aber ich bin in Ruhe gelassen. Man tyrannisiert mich derzeit nicht. Ich schreibe an einem neuen Buch. In 10 Tagen habe ich dem Verlag Abgabe versprochen. Masernimpfung und Masernschutzgesetz zwischen Recht und Medizin, zwischen Vernunft und Mythos. Es ist doch wieder 400 Seiten geworden. Ich kann es nicht weniger. Es ist ein ganz wichtiges Buch. Es klingt nach irgendeinem Nebenschauplatz. Nein, die Masernimpfung. Die Masernimpfung war der Testballon für die Corona-Impfung und die Masernimpfung ist so absurd und so unnötig und so verfassungswidrig wie kaum etwas anderes. Aber genau damit probieren sie aus, wenn es mit Masern klappt und sie setzen das gnadenlos durch, von Jahr zu Jahr wird es strenger. Die Gesundheitsämter gehen in die Kindergärten und sagen, hier nur die Impfung zählt, aber wenn nur die Masernimpfung drin ist und keine anderen 6-Fach-Impfungen, die Kinder sollen ja 10 Impfungen bis zum 4. Lebensmonat bekommen und 21 bis zum 16. Lebensjahr. Wenn da also nicht auf Basis der STIKO-Empfehlung ohne Impfpflicht alle anderen auch drin sind, dann glaubt es auch nicht. Also man wird verfolgt und das Ziel ist, der Staat plant, das ist meine Unterstellung, Die Ausrufung von Pandemien auf Basis des WHO-Pandemievertrags und des EU-Pandemievertrags, den es schon gibt, der heißt nur ein bisschen anders. Die Behauptung von Pandemie, die Vogelpups- oder Regenwurmpups-Pandemie ist jetzt ausgerufen, um uns dann, so absurd es ist, zu wenig Vogelgrippe, typisches Beispiel, die Vogelgrippe, ja, geht nicht auf Menschen über, aber es gibt ihn schon, den Kongress zuletzt in Washington im Oktober 2024. Ich wollte hinfliegen, bin froh, dass ich es nicht getan habe. Es wird kommerzialisiert, jetzt schon. Es gibt Kongresse, wie ich Impfstoffe herstelle, wie ich mit überfüllten Krankenhäusern umgehe, obwohl die Vogelgrippe noch nie ernsthaft auf den Menschen übergegangen ist. Also es wird weiterhin gelogen, betrogen, Geld gemacht auf Basis und unter Missbrauch von Pandemien. Masern war ein großartiger Testballon und er funktioniert. Und wir glauben ja auch alle, ja, also die Masern, also die sind ausgerottet wegen der Impfung. Das mag sein, aber es war nicht nötig, weil es eine wichtige Kinderkrankheit ist, die immunisiert, sehr viel besser nachweislich als jede Impfung. Sie löst natürlich wie alle Impfstoffe chronische Krankheiten aus. Sie bietet eben auch keinen Nestschutz bei Säuglingen, wenn die Mütter nicht natürlich die Masern durchgemacht haben und so weiter. Und sie ist auch nicht tödlich. In den wenigsten, allerwenigsten Fällen, die ich nachweise. Also das Masernbuch neu in wenigen Monaten als wirklich Augenöffner für diejenigen, die gesagt haben, ja, also bei Corona, das kann ich noch verstehen, dass du da kritisch warst. Aber Masern und Pocken, also das ist ja wirklich wichtig. Da haben die Impfungen ja geholfen. Diesen Mythos decke auch ich, bin nicht die Erste. Es gibt dazu schon einige tolle Bücher, aber in juristischer Hinsicht decke ich auf und das wird, ich bin im Endspurt.
Es ist schön zu sehen, Frau Barner, dass Ihnen A, die Arbeit nicht ausgeht und B, Sie nach wie vor voller Energie und Elan stecken. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, die wertvollen Informationen, die Sie mit uns geteilt haben. Ihnen weiterhin alles Gute. Auf ein baldiges Wiedersehen, wenn Ihr Buch zum Thema Masern erscheint.
Unbedingt. Sehr gerne, wie immer, für Sie, für Auf 1. Macht mir immer wieder Spaß. Danke für die Einladung.
Tschüss, Frau Barner.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf 1 Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Ich bin sehr gespannt, wie sich die Sache mit den Ausreiseverboten weiterentwickelt. Ich zähle ja auch zu jenem Personenkreis, der möglicherweise davon betroffen ist. Schließlich fahre ich Woche für Woche von Deutschland nach Österreich, um meiner Tätigkeit für Auf 1 nachzugehen. Nun gibt es ja auch Stimmen, die Auf 1 als rechtsextremistisch bezeichnen. Und auch wenn ich mich an dieser Stelle wiederholen sollte, liebe Zuschauer, in knapp 3 Jahren Tätigkeit für dieses Medienunternehmen habe ich hier weder einen einzigen Rechtsextremen getroffen, noch haben wir jemals rechtsextremistische Inhalte verbreitet. Dennoch wird dieses Narrativ permanent verbreitet. Und sollte es in Deutschland mit den totalitären Maßnahmen so weitergehen, wird auch mir eventuell in absehbarer Zeit die Ausreise verweigert und unterstellt, ich würde das Ansehen der Bundesrepublik schädigen. Dabei dürften wir, das heißt Sie, liebe Zuschauer und ich, einer Meinung sein. Diesem Ansehen wird Woche für Woche und Monat für Monat von unseren Politikern so viel Schaden zugefügt, dass wir Bürger das beim besten Willen nicht mehr steigern können. Und ob Scholz oder Merz, Faeser oder Dobrindt, Lauterbach oder Warken, die einzelnen Personen in den verschiedensten Ämtern sind gar nicht mehr entscheidend. Es ist das in vielen Jahren installierte und etablierte System, das auch nach einer Wahl alles beim Alten belässt. Eine für die Bürger nachhaltige Veränderung bzw. Verbesserung der Lebenslage erfolgt nicht durch neue Politiker, sondern ausschließlich durch selbstdenkende und freiheitsliebende Menschen. Doch je unbequemer, je kritischer wir werden, desto drastischer fallen die Maßnahmen aus. So wurden die Bloggerin Alina Lipp und der Journalist und Bestsellerautor Thomas Röper von der EU auf die 17. Russland-Sanktionsliste genommen. Biden wird vorgeworfen, fortgesetzte Propaganda für Putin zu betreiben und Falschnachrichten zu verbreiten. Dies hat zur Folge, dass die beiden deutschen Staatsbürger von Spenden und Honoraren für ihre Tätigkeiten abgeschnitten wurden. Und ob sie derzeit nach Deutschland einreisen dürften, was vermutlich ohnehin keiner der beiden zum Ziel hat, ist fraglich. Sowohl Thomas Röper als auch Alina Lipp nehmen es mit Humor. Letztere schreibt auf X: Meine Vermögenswerte in der EU werden eingefroren? Welche? Geld aus der EU darf mir nicht mehr zugeschickt werden? Ich bekomme doch sowieso jede Woche meinen Umschlag von Putin persönlich. Was interessiert mich das? Und drittens, ich darf nicht in die EU einreisen? Gott sei Dank. Halleluja. Spaß beiseite, schreibt sie weiter. Das ist mir also alles egal. Aber jeder, der sich noch in der EU aufhält, sollte sich Folgendes überlegen. Die EU, die angeblich Demokratie und Meinungsfreiheit hochhält, sanktioniert uns Reporter aufgrund von Nachrichten. Weil ich in den Donbass gefahren bin und darüber berichtet habe, wie dort Zivilisten von der Ukraine mittels westlicher Waffen umgebracht werden. Mein kleiner Telegram-Kanal soll deshalb laut EU die Sicherheit und Stabilität der EU gefährden? Was für ein Schwachsinn. Merkt ihr selber, oder? Aber danke, dass ihr mich für so wichtig haltet. Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet kommentiert diesen Vorgang wie folgt. Verbreiten Alina Lipp und Thomas Röper auf ihren Kanälen russische Propaganda? Mag sein. Aber solange wir mit EU- und NATO-Propaganda zugedröhnt werden und Hollywood, Amazon, Netflix das Denken der Menschen manipulieren, solange muss auch chinesische, russische oder ungarische Propaganda erlaubt sein. Zumindest in einem Regime, das sich als freiheitlich und demokratisch bezeichnet. Dass diese Begriffe selbst zur Propaganda-Farce verkommen sind, zeigen Angriffe wie die auf Lipp und Röper. Doppelmoral, Doppelstandards, offen totalitär. Damit aber noch nicht genug vom Kampf der Regime gegen regierungskritische Journalisten. Neuestes Ziel ist die auf 1 Frontfrau Elsa Mittmannsgruber. Der wurde in dieser Woche ohne jegliche Vorankündigung und Begründung das private Bankkonto gekündigt. In einem ersten Statement sagt die beliebte Moderatorin: Das ist eine neue Dimension. Es trifft mich in meinem Privatleben, mich als Person. Möglicherweise war es die von Elsa Mittmannsgruber initiierte Friedensinitiative Nein zum Krieg, die zum Befehl von oben führte und die Kontokündigung auslöste. Ein Grund mehr für Sie, liebe Zuschauer, diese Petition für den Frieden zu unterstützen. Es ist so denkbar einfach, dies zu tun. Schauen Sie gleich nach Ende dieser Sendung auf der Webseite www.neinzumkrieg.eu vorbei und stimmen auch Sie für den Frieden. Über 50.000 Menschen haben dies bereits getan. Nun mag ja auch mancher Zuschauer meinen, diese Restriktionen betreffen doch nur andere, mich jedoch nicht. Diese sollten jedoch wissen: Die Einschläge kommen sukzessive näher. Heute sind es die reichweitenstärksten Kritiker, die betroffen sind. Morgen schon alle, die auch nur ein bisschen Unzufriedenheit äußern. Umso erfreulicher ist es, dass es hin und wieder mal Gerichtsurteile gibt, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern. So hat in einem aufsehenerregenden Verfahren das Amtsgericht Passau einem Mandanten von Heinz Legal vom Vorwurf der Beleidigung des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck freigesprochen. Das Gericht urteilte, dass ein auf der Plattform X veröffentlichter Kommentar, in dem Habeck unter anderem als Vollidiot bezeichnet wurde, nicht strafbar sei. Weder nach § 185 Strafgesetzbuch, Beleidigung, noch nach § 188, Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens, oft auch als Majestätsbeleidigung bezeichnet. Ich bezeichne diese Nachricht als äußerst positiv, rückt sie doch die Relationen wieder ein Stückchen gerade. Speziell in meinem Heimatland, dem Freistaat Bayern, werden einige Menschen nach diesem Urteil von Passau regelrecht aufatmen. Sie können nun wieder nach dem Genuss der Propagandanachrichten über den bayerischen Ministerpräsidenten frei und frank behaupten, Mai, der Söder ist halt ein Depp. Ich habe am Ende dieser Sendung noch einige weitere sehr erfreuliche Nachrichten für Sie, doch zuvor machen wir einen gemeinsamen Ausflug in die Kulturszene. Am vergangenen Wochenende wurde der Eurovision Song Contest ausgetragen und Österreich hat sich mit dem 24-jährigen Countertenor JJ und seinem Song Wasted Love den Sieg gesichert. Ich selbst habe mir das Vogue-Spektakel nicht angetan, mir jedoch den Siegertitel im Nachgang angehört. Für mich stand umgehend fest, es wäre wasted time gewesen, sich diesen ESC anzuschauen. Doch parallel dazu fand der Nuovision Song Contest statt. Ein Wettbewerb, bei dem Künstler aus der Aufklärungsszene die Chance erhalten, mit ihren inhaltlich zumeist starken Songs eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Der Sieg ging an einen Künstler mit dem klangvollen Namen Jan Song King. Ich bin ehrlich, ich hatte diesen Namen zuvor noch nie gehört und demnach wollte ich wissen, wie klingt das Stück und welcher Sänger steckt hinter diesem außergewöhnlichen Namen. Ich habe ihn ausfindig gemacht und möchte Ihnen, liebe Zuschauer, den Mann auch sogleich vorstellen. Herzlich willkommen, Jan Song King, und herzlichen Glückwunsch zum Sieg im NSC.
Ja, hallo und recht vielen Dank für die Einladung, recht vielen Dank für die Glückwünsche und viele Grüße an alle Zuschauer von Auf 1.
Wir müssen Ihren Siegertitel auch sogleich hören, doch lassen Sie uns zunächst ein paar Worte über Sie selbst sprechen. Wie kommt es bei einem Dresdner Jung zu so einem Namen? Was steckt hinter Jan Song King?
Ja, also die Erklärung ist eigentlich recht einfach. Das Song besteht für Englisch Lied, King, der König. Ich war lange Zeit so ein bisschen der Liederkönig am Lagerfeuer und sollte alle möglichen Lieder spielen, zum Mitsingen einladen und so weiter. Ich brauchte dann irgendwann einen Namen, spätestens als ich in der Corona-Zeit gebeten wurde, im Widerstand, dem ich mich relativ zeitig angeschlossen habe, ein bisschen Musik zu machen. Und da habe ich das sozusagen in so einem assoziativen Wortspiel verpackt. Und das ist meistens dann auch die erste Frage, die mir gestellt wird und das, was die Leute bewegt. Aber es bleibt halt hängen, das ist ein Vorteil.
Wunderbar erklärt. Ein schönes Wortspiel, der Liedermacher.
Ach so, Jan heiße ich natürlich mit Vornamen, Entschuldigung, aber.
Ja, großartig. Ja,
den habe ich mir nie ausgedacht.
Ihr Song Absage ist so gänzlich anders als das, was Sie bisher produziert haben. Das werden wir auch gleich zu hören bekommen. Laut Ihrer Webseite sind Sie Spezialist für regierungsfernes Musiksatire-Programm. Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Ja, also wie gesagt, ausgehend von dem, was ich vorher so als Liederkönig am Lagerfeuer gemacht habe, habe ich dann das eine oder andere Lied so ein kleines bisschen veräppelt, eine kleine Parodie draus gemacht. Da ist dann so ein bisschen witziges Programm entstanden. Das war gerade so der Anfang der Corona-Zeit und ich hatte dann eigentlich auch gar keine Möglichkeit, das so ein bisschen auszuprobieren auf Partys. Dann, wie gesagt, wurde ich gebeten, auf Demonstrationen ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen und habe das eine mit dem anderen verbunden, so dass ich dann eher bekannt wurde für die unterhaltsamen Dinge. Ich habe dann die sogenannten Pandemie-Charts entwickelt. Das waren also Parodien auf all diese Begriffe, die in dieser Zeit so umhergeisterten. Und ausgehend davon habe ich aber dann auch eigene Songs geschrieben. Und da sind viele lustige dabei, wo ich mich vielen Problematiken, die uns da alle bewegt haben, auch auf eine unterhaltsame Art nähere. dann sind aber natürlich auch, gerade wenn es um Fragen wie Krieg, Frieden geht, sind dann auch ernste Lieder dazugekommen, die, wie zum Beispiel die Absage oder noch einige andere, wo es mir dann kaum noch gelingt, einen Scherz unterzubringen. Das ist der Grund. Ich freue mich natürlich, dass ausgerechnet ein ernstes Lied bei jemandem, der ansonsten für Unterhaltung bekannt ist, doch so auf solche Resonanz stößt und dass man mir das abnimmt, denn das Problem haben viele Humoristen, dass sie, wenn sie mal was Ernstes machen wollen, es niemand mehr gut findet. Und von daher bin ich sehr froh darüber.
Ja, man wurde aufmerksam auf Sie. Ich bin ja dann auch auf Ihre Website und habe mir zahlreiche Songs angehört. Und ich muss unseren Zuschauern unbedingt empfehlen, diese Seite zu besuchen. Wir blenden sie auch ein. Und besonders interessant fand ich Ihre Interpretation von der Spider-Murphy-Gang. Skandal im Sperrbezirk im Original und Skandal im RKI. Solche Dinge haben Sie ja am Stück rausgehauen. Fällt Ihnen so etwas besonders leicht?
Naja, es passiert halt, wenn man sich mit dem Repertoire beschäftigt, was so gerne auf Partys gesungen wird oder wie gesagt am Lagerfeuer, passiert das natürlich, dass man sich mal selber verspricht oder dass eben irgendwie eine Hookline beim Lesen eines bestimmten Artikels plötzlich einfällt oder bei der Überlegung eines bestimmten Themas. Das ist so eine alte Masche, die hat ja schon Otto, Mike Krüger und andere Kapazitäten haben das ja schon zur Genüge gemacht, aber irgendwie fällt mir dann auch immer wieder was ein, speziell natürlich, wenn es sich so um tabulastige Begriffe handelt oder um Dinge, die alle Leute bewegen, natürlich auch um das Führungspersonal, also in meiner Kategorie zurücktreten, bitte, habe ich auch eine ganze Reihe von Kapazitäten verarbeitet, ja, die jetzt natürlich deswegen mittlerweile auch zurückgetreten sind.
Alles sehenswert, kann ich jedem Zuschauer nur bestätigen. Jetzt wollen wir aber niemanden mehr länger auf die Folter spannen und gönnen unseren Zuschauern nun diese herrliche Ballade mit dem tiefsinnigen Text, über den wir natürlich auch gleich noch sprechen müssen. Aber zunächst das Siegerlied des NSC, Jan Song Kim und Absage.
Ihr Mächtigen, wir hören deutlich, wie die Trommeln rühren, die Schlag auf Schlag und Schritt für Schritt uns Richtung Schlachtfeld führen. Ihr sagt, wir müssen kämpfen und einen Feind besiegen. Für unser Land und unsere Werte, die Freiheit und den Frieden. Ich frage mich, Gemeinde ist hierbei wirklich jenes Land, das zu lieben mancher von euch stets zum Kotzen fand und dessen Fahne man in eurer Nähe selten sieht. Ein Land in euren Augen, seelenloses Staatsgebiet. Wer stolz darauf ist, den seht ihr doch nur als Idioten. Jetzt braucht ihr auf einmal kriegsbereite Patrioten. Sprecht bitte nicht vom Land, sprecht mal von euren Interessen, dass wir für euch den Kopf hinhalten. Das könnt ihr glatt vergessen. Ich frage mich, gemeint sind von euch wirklich jene Werte, um die als es mal nötig war, sich niemand von euch scherte. Als unsere Kinder Spielball wurden eurer irren Pläne. Als alte Menschen einsam starben im Namen der Hygiene. Und meint ihr jene Ethik, welche grad noch propagierte? Es wär okay, wenn man zwangsweise Impfstoff injizierte. Sprecht bitte nicht von Werten, sprecht von euren Interessen, dass wir für euch den Kopf hinhalten. Das könnt ihr glatt vergessen. Ich frage mich ganz ehrlich, für ihn gibt's diese Freiheit immer öfter nicht. Meint ihr die Freiheit, die erstickt in Regeln und Verboten, die wie ein ausgestoßenes Tier vorzieht auf leisen Pfoten? Sprecht bitte nicht von Freiheit, sprecht von euren Interessen, dass wir für euch den Kopf hinhalten. Das könnt ihr glatt vergessen. Ist Frieden das, was nach der großen Katastrophe kommt? Die Ruhe des Soldatenfriedhofs final herbeigebombt. Solange die Menschen glauben an den letzten großen Sieg, bleibt Frieden nur die Zwischenspanne bis zum nächsten Krieg. Mir bleibt die Hoffnung, dieses Mal kommt's anders als ihr denkt, dass niemand mehr so trottelig ist und euch sein Leben schenkt. Die hohlen Phrasen fruchten nicht und ja, wir werden sehen. Der Russe wird nicht kommen, aber ihr werdet gehen.
Ein großartiger Song, der selbst ihre Mitbewerber beim NSC Anerkennung abverlangte und die sie als verdienten Sieger bezeichneten. Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, sie gelten ja ursprünglich als ein Meister der Musikcomedy und Gesangsparodien. Absage ist jedoch etwas gänzlich Gegensätzliches. Wie kam es denn zu diesem Lied und was ist ihre Botschaft?
Ja, also der Anfangspunkt waren die Bestrebungen, Deutschland noch näher an den Ukraine-Krieg heranzubringen. Es kam die Idee auf, dann eben halt auch Soldaten eventuell dahin zu schicken. Dann hieß es, Deutschland sollte wieder kriegstüchtig werden und es wurde davon ausgegangen, dass wir möglicherweise in ein paar Jahren vom Russen in dem Fall angegriffen werden. Dass ausgerechnet natürlich aus dem Mund derer kam, die vorher in den letzten 10 oder 15 Jahren im Prinzip die ganze Zeit nichts anderes zu tun hatten, als dem Land der Freiheit und unseren Werten einen Bärendienst nach dem anderen aufzubürden, dachte ich dann, das passt schlicht und ergreifend nicht zusammen, dass jetzt die Geschichte mit der Nation, mit den Patrioten wieder rausgeholt wird, wenn es gerade passt. Die Geschichte mit unserer Freiheit, mit unserer Demokratie und so weiter, Begriff ist ja schon ein geflügeltes Wort, das nimmt denen eigentlich, zumindest aus unserer Bubble, sage ich jetzt mal, niemand mehr ab. Und niemand würde für diese Leute zum Gewehr greifen, geschweige denn sein Leben riskieren. Und das denken offenbar so viele Leute, dass das von Anfang an unwahrscheinliche Resonanz gefunden hat und leider kann man sagen, auch immer aktueller geworden ist mit der Zeit. Das war also nicht bloß mal ein Thema, was dann irgendwann wieder abgehakt wurde, sondern es wird ja von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr offensichtlicher, dass das ein ernsthafter Plan ist, also hier aufzurüsten und möglicherweise am Ende in einen heißen Krieg zu rutschen. Ja.
In der Buchbranche würde man jetzt sagen, Sie haben einen Longseller geschrieben, der ja die Steigerung eines Bestsellers ist. Jetzt habe ich auf Ihrer Webseite auch gelesen, dass man Sie und Ihr Programm buchen kann. Ist das noch relevant oder sind Sie nach dem Erfolg beim NSC erst einmal ausgebucht? Lassen sich alternativ vielleicht CDs von Ihnen erwerben?
Ich trete sehr viel live auf, dann wirklich nur mit Gitarre und Gesang, funktioniert aber immer ganz gut, meistens auch in einem kleineren Rahmen. Da hat man den Kontakt zum Publikum, also sprich, das ist die übliche Kleinkunst. Termine sind jetzt vielleicht am Jahresende noch ein bisschen da, weil es ja meistens die Wochenenden sind. Da kann ich nie klagen, schon vorher, bevor ich jetzt durch den alternativen Nurovize Song Contest ein bisschen bekannter geworden bin, bin ich ja schon viel rumgekommen. Ansonsten aber würde ich ja dankbar sein sogar dafür, wenn die Leute CDs anhören wollen. Also ich zeige mal eine jetzt hier hoch. Das ist jetzt die CD, wo auch der Song mit drauf ist, 14 Lieder. Ich habe noch 5 weitere CDs im Angebot. Nee, 4 weitere, also insgesamt 5. Jedes Jahr eine erschienen seit 5 Jahren. Und ja, wer mich mal einladen will, auf meiner Homepage gibt's ein Kontaktformular und wenn wir einen Termin finden, dann komme ich gerne.
Jan Songking, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Nochmals Glückwunsch zum Erfolg und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank und beste Grüße aus Dresden.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1. Information kann Leben retten und Orientierung geben. Auf 1 ist die starke Stimme der Aufklärung. Wir werden nur durch unsere Zuseher finanziert. Genau deshalb versucht das System, uns mit der nun schon 9. Kontokündigung in der EU von unseren Unterstützern abzuschneiden. Sie können dennoch jetzt bei der Übergangsfinanzierung mithelfen, bis wir eine neue Lösung haben. Kaufen Sie in unserem Shop ein oder spenden Sie mit Kreditkarte. Helfen Sie, damit bei Auf 1 nicht das Licht ausgeht. Auf 1 ist auch Ihr Sender und kann nur mit Ihrer Hilfe weitermachen. Wir senden, Sie spenden.
Ich hatte Ihnen, liebe Zuschauer, noch mehr gute Nachrichten versprochen und die nächste ist ein regelrechter Knaller, von dem Sie in den Mainstream-Medien so gut wie nichts hören und lesen konnten. Nahezu 4 Jahre lang hatten wir von Auf 1 den Gesundheitszustand von Joe Biden massiv in Frage gestellt. Für uns war offensichtlich, dass der frühere Präsident der USA nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte war. Dafür wurden wir massiv angegriffen und einmal mehr als Verbreiter von unhaltbaren Verschwörungstheorien tituliert. Nun wird in einem sogenannten Enthüllungsbuch der angesehenen Journalisten Jake Tapper von CNN und Alex Thompson von Axios jedoch deutlich, dass die Familie und das gesamte Weiße Haus die Öffentlichkeit über viele Jahre massiv getäuscht haben. Im Interview mit dem New Yorker berichten die Autoren, dass Biden maximal von 10 bis 16 Uhr leistungsfähig gewesen sei. Und ich denke, das ist sogar großzügig, denn er war nicht jeden Tag von 10 bis 16 Uhr im Oval Office, sagte Trapper im Interview. An manchen Tagen sei Biden sogar bereits um 16.30 Uhr zu Bett gegangen, berichten die Reporter unter Berufung auf Bidens Terminkalender. Besonders verheerend sei auch der Einfluss von Bidens Ehefrau Jill gewesen. Die First Lady habe ihren Mann trotz Warnungen zu einer erneuten Präsidentschaftskandidatur bestärkt. Umfragen und Berichte, die Bidens Siegeschancen schlecht bewerteten, seien außerdem systematisch von Bidens Politbüro aussortiert worden. Ein ehemaliger führender Mitarbeiter der Harris-Kampagne, David Plouffe, übte in dem Buch scharfe Kritik an dem späten Rückzug Bidens. Er sagt, wir wurden als Partei von Biden dermaßen verarscht, zitieren ihn die Autoren. Das Ganze folgte einer klaren Strategie des Weißen Hauses. Das Ziel war es, Journalisten zu beschämen und eine abschreckende Struktur für diejenigen zu schaffen, die sich für den Zustand des Präsidenten interessieren. Lesen Sie darüber in den Systemmedien? Haben Sie die Berichte über diese Täuschung bei den Öffentlich-Rechtlichen gesehen? Nein? Natürlich nicht. Dann müsste man ja zugeben, dass man über Jahre hinweg nichts anderes als Hofberichterstattung geleistet hat. Die Bild-Zeitung titelte zwar mit, wie der Biden-Clan die gesamte Welt getäuscht hat, vergisst jedoch zu erwähnen, dass wir von Auf 1 uns nicht haben täuschen lassen. Wir haben jahrelang darauf hingewiesen, dass Joe Biden nicht in der Lage ist, ein Land wie die USA zu regieren. Doch wissen Sie, welche Frage trotz der Enthüllungen in dem Buch kein einziger in den Raum stellt? Wenn Joe Biden nicht in der Lage war, die USA zu regieren, wer hat es dann getan? Wer hat über all die Jahre tatsächlich die Entscheidungen getroffen? Dieser Fall verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig die freien Medien sind, die sich nicht kaufen und für Propaganda einspannen lassen. Es ist ein weiterer Beleg dafür, dass Auf 1 trotz aller Angriffe am Ball bleiben muss. Und mit Ihrer Unterstützung, liebe Zuschauer, werden wir noch viele Informationen teilen, die im besten Fall sogar Leben retten. Daher darf ich Sie einmal mehr darum bitten, den kleinsten Teil des Geldes, den Sie entbehren können, in Ihren Lieblingssender zu investieren. Eventuell mit einem Einkauf im Auf1-Shop. Während die Machenschaften um den alten Präsidenten sukzessive aufgedeckt werden, erschreckt der amtierende US-Präsident Donald Trump nahezu täglich die Medien. In dieser Woche hat er dem südafrikanischen Staatschef Cyril Ramaphosa bei einem Empfang im Weißen Haus schwere Vorwürfe gemacht. Trump verlangte von Ramaphosa am Mittwoch Erklärungen für das Schicksal weißer Farmer in Südafrika. Die Menschen würden in ihrer Heimat hingerichtet und ihr Land werde beschlagnahmt, sagte Trump. Er spielte Ramaphosa Videoaufnahmen vor, die seinen Vorwurf belegen sollen. Darauf seien die Gräber weißer Farmer zu sehen, sagte der US-Präsident. Man kann von Trump halten, was immer man will. Doch er und sein Team sprechen offen Missstände an, die auf positive Veränderung schließen lassen. Auch Elon Musk nahm diese Woche kein Blatt vor den Mund und attackierte Bill Gates heftig. Er brachte ihn sogar in unmittelbaren Zusammenhang mit Jeffrey Epstein und sagte wörtlich, niemals würde ich Bill Gates meine Kinder anvertrauen. Und der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. deckte in dieser Woche auf, dass die Biden-Regierung von den Gefahren um die Covid-19-Spritzen wusste. In einem Untersuchungsbericht wurde deutlich, dass die Regierung zahlreiche Maßnahmen ergriffen hat, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Darüber hinaus rief Kennedy dazu auf, es den USA gleich zu tun und aus der WHO auszutreten. Und während die US-Arzneimittelbehörde FDA verkündet, dass die Aufsichtsbehörden Covid-Impfstoffe nicht mehr zulassen werden, wenn keine Studiendaten vorliegen, die belegen, dass sie keine schwerwiegenden Folgen wie Herzversagen und Krebs verursachen, und eine neu veröffentlichte israelische Studie belegt, dass Kinder und Jugendliche, die mit den experimentellen Covid-Impfstoffen geimpft wurden, ein deutlich höheres Risiko für Autoimmunerkrankungen haben, empfiehlt die EU einen aktualisierten Covid-Booster zur Vorbereitung auf die Grippesaison. Diese Nachrichten verdeutlichen einmal mehr, wie wichtig es ist, sich umfassend und eigenverantwortlich zu informieren. Daher teilen Sie diese Sendung bitte auch mit Ihren Freunden und Bekannten. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit sowie Ihre Unterstützung und verabschiede mich für heute in der Hoffnung, auch nächste Woche wieder ausreisen zu dürfen.